Irgendwann in den 80er Jahren in Norddeutschland, ein paar Jungs haben gestern ein bisschen zu viel getrunken, ein bisschen einen über den Durst getrunken und ja, also am nächsten Tag haben sie auf jeden Fall auch noch ordentlich einen im Tee, ziehen so durch die Stadt und holen sich einen Kaffee, irgendeinen kleinen Kaffeebar und hören dann da vorne so eine Blaskapelle spielen, die so ganz munter Lieder singen. Und die Jungs, die grillen mit, ne, und haben ihre Freude da. Das ist so ein bisschen wie fast so Oktoberfest-mäßig, so Blaskapellen-mäßig. Die grillen mit und es stellt sich aber heraus, es ist so eine christliche Blaskapellengruppe. Und einer aus dieser Gruppe schreit zu denen, ihr habt doch auch den Dämon des Alkohols. Und die Jungs mit ihrem sehr schlechten Bibelwissen haben sie aber doch eine Antwort auf Lager und sagen, ja, dann habt ihr ja ein Problem. Jesus hat doch auch Wasser zu Wein gemacht. Genau, diese kleine Geschichte hat mir einer aus der Gemeinde vor der Predigt zugespielt. Der Bernd Houston hat genau das erlebt, bevor er Christ geworden ist. Und es hat sich später herausgestellt, dass er in der Gemeinde zum Glauben gekommen ist, die zu dem Verband gehört hat, die er da so angeschrien hat. Also so sind Gottes Wege, ganz interessant. Kann man jetzt beide Seiten kritisch sehen, wie da miteinander geredet wurde. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern heute geht es ja um Ozaptis. Das ist das Thema. Heute geht es um die Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Und das habe ich gar nicht gewusst, aber die Verbindung ist ja wunderbar. Das erste Mal Oktoberfest 1810 war die Hochzeit zwischen Ludwig und Therese. Deswegen heißt es auch Theresienwiese heute. Und über eine andere Hochzeit möchten wir heute reden. Und dazu möchte ich euch ganz kurz den Bibeltext vorlesen. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Da füllten sie, die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Zu Beginn, es soll heute nicht um Alkoholismus gehen in dieser Predigt, da kann ich schon alle beruhigen. Dieses Thema Ozaptis hat sich nur deswegen angeboten, weil im Oktober normalerweise Oktoberfest ist. Wenn es schon nicht stattfindet, dann bringen wir es hier ein bisschen mit der Steffi rein. Genau. Ein bisschen hier Feststimmung. Uns soll es jetzt heute hier um diese Hochzeit gehen. Von der Hochzeit 1810 in München wissen wir ja, dass es Ludwig und Therese waren. Bei dieser Hochzeit keine Ahnung, wer da gefeiert hat. Keine Ahnung, wieso die Jünger eingeladen waren. Keine Ahnung, wieso Maria eingeladen ist oder Jesus. Das steht alles nicht im Text. Wissen wir alles nicht. Und auch ganz interessant ist, dass in diesem Text kein einziger Eigenname genannt wird. Also kein richtiger Name jetzt wie Petrus, Maria, außer Jesus. Deswegen habe ich es auch mal fett hier drin gemacht. Na, wir wissen nicht, wie der Bräutigam heißt. Wir wissen keinen Namen. Nur der von Jesus wird genannt. Und das ist nicht, natürlich nicht nur in diesem Text so, das ist auch in anderen Texten teilweise in der Bibel. Aber hier finde ich es wieder besonders auffällig, dass wie bei so einem Fotografen auf eine Person scharf gestellt wird und die anderen im Hintergrund sind so ein bisschen verschwommen und spielen eben eine Rolle als Hintergrund, aber nicht die vordergründige Rolle. Das heißt, Wahrscheinlich meint der Schreiber damit, der Johannes, dass wir uns auf Jesus konzentrieren wollen und das wollen wir jetzt auch machen. Und da möchte ich euch auf eine kleine gedankliche Reise mitnehmen. In der Bibel gibt es viele Texte, wo klar ist, dass es symbolisch gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, dann ist klar, dass damit nicht wirklich gemeint ist, dass er ein Weinstock ist. Also, weiß nicht, ob es jemand von euch gedacht hat. Kennt keinen, der das denkt. Hier haben wir einen Text, der ist klar historisch gemeint, dass es so passiert ist. Und trotzdem gibt es Texte, wo sowohl das Historische, dass einfach dieses Wasser zu Wein geworden ist, passiert ist, als auch eine starke symbolische Bedeutung mit drin liegt. Und so möchte ich den Text auch auslegen, denn es gibt für mich starke Anzeichen in dem Text, dass der eigentliche Bräutigam nicht der wirkliche Bräutigam ist, sondern Jesus selbst. Das liegt allein daran, dass der Bräutigam ja gefragt wird, warum hast du das jetzt erst jetzt diesen guten Wein ausgegeben? Ist ja echt eine sehr edle Aktion von dir und so, ist wirklich toll. Alle sind schon betrunken und trotzdem gibst du noch mal besseren Wein. Aber das hat ja gar nicht der Bräutigam gemacht, sondern Jesus nimmt ja die Rolle ein. Und wir lesen auch ein Kapitel später in Johannes 3, dass Johannes der Täufer Jesus als den Bräutigam bezeichnet, nämlich in 3, Vers 29, da fragt Johannes, er wird Johannes gefragt, wer bist du denn jetzt, Johannes? Was sollen wir jetzt mit dir anfangen? Was ist denn deine Identität? Und da sagt Johannes der Täufer über sich und über Jesus, sagt er da, nur wer die Braut heiratet, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei. Er hört den Bräutigam vor Freude jubeln und freut sich mit. Genau solche Freude erfüllt mich jetzt. Das heißt, Johannes der Täufer sagt über sich, es war damals eine sehr bekannte Persönlichkeit in Israel, ich bin eigentlich nur der Kumpel von Jesus, er ist der Bräutigam, der gekommen ist, eine Braut zu heiraten. Ich bin nur der Trauzeuge, kann man vielleicht sagen. Und hier in diesem Text geht es ja genau darum, Jesus ist auf so einer Feier und nimmt die Rolle des Bräutigams in dem Sinne ein, dass er diese Aufgabe übernimmt. Und genauso lesen wir es auch nochmal in Offenbarung 19, Vers 7, wo Jesus wieder als Bräutigam bezeichnet wird. Da steht nämlich, da wird Jesus als das Lamm bezeichnet, wie er oft bezeichnet wird im Neuen Testament. Da steht, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes steht bevor und seine Braut hat sich bereit gemacht. Ja, das heißt, es geht hier natürlich um diese Hochzeit, die damals in Kana war, aber es geht gleichzeitig auch um die Hochzeit schlechthin von Jesus und seiner Braut. Deswegen geht es meiner Meinung nach um die Hochzeit. Es ist die Hochzeit, über die hier auch geredet wird. Und jetzt die Frage an euch, wer ist die Braut? Wir, richtig. Wir, die Gemeinde, sind die Braut. Wir sind die Braut. Diese Vorstellung finde ich echt krass und möchte deswegen auch noch ein bisschen entfalten, was ich daran so übelst faszinierend finde. Diese Hochzeit findet nämlich nicht irgendwo statt, sondern sie findet in Galiläa statt. Sie findet nicht in Jerusalem statt, wo man vielleicht gedacht hätte, dass der Bräutigam, der Messias, Jesus einzieht und dann würde er von der Symbolik viel besser passen, ne? Zu seinem Volk kommt er und so. Nee, es findet in Galiläa in Kana statt, in einem kleinen Dorf. Jesus selbst kommt ja auch aus Nazareth, auch aus Galiläa und sagen ja auch manche, ja, was soll aus Nazareth Gutes kommen und so. Aber auch allgemein hat Galiläa damals nicht so einen guten Ruf. Ja, zum Beispiel haben sie wahrscheinlich auch einen starken Akzent, nämlich als Petrus Jesus verleugnet, kurz vor seiner Hinrichtung, wird gesagt, klar, du gehörst doch zu Jesus, du hast doch auch so einen Dialekt, so einen komischen galiläischen Dialekt. Und auch allgemein ist es so, dass in Galiläa damals schon ziemlich viel Zuzug war von außen, also aus dem ganzen Römischen Reich Leute dahin gezogen sind und deswegen von vielen Juden Galiläa als quasi heidnisch angesehen wurde. Und genau in diesem Gebiet findet aber die Hochzeit statt. Und auch das hat meiner Meinung nach eine symbolische Bedeutung. Jesus ist ja ganz klar für sein Volk gekommen, für die Juden. Der ist nicht für uns gekommen, der ist für die Juden gekommen. Deswegen sagt er ja auch zum Beispiel zu der einen Samariterin, als sie geheilt werden will, nee, ich bin nicht für euch gekommen, sondern für die Juden. Und dann bettelt sie und dann macht das doch. aber eigentlich ist er für die Juden gekommen. Und trotzdem deutet sich hier schon in dieser Stelle an, dass am Ende doch wir mit dabei sein können. Dass Jesus in einem durchmischtes Gebiet, in einem durchmischten Gebiet hier dieses erste Mal da ist, hat diese Bedeutung. Und ich möchte es nochmal ein bisschen zurückerklären, wieso ich das auch so sehe, weil es vielleicht manch einen, weiß nicht, ob es alle überzeugt. Es ist nämlich so, dass, wie wenn jetzt der Bundeskanzler neu eingeführt wird, gucken alle auf seine Antrittsrede. Was sagt er als erstes? Was ist sein erstes Statement? Oder als ich letztes Jahr hier zum ersten Mal gepredigt hatte, haben vielleicht manche geguckt, ja, was sagt er, wie ist er so drauf? Womit können wir rechnen? Was wird kommen und so? Und Jesus' erste Antrittsrede ist, dass er gar nichts sagt. Sein erstes öffentliches Zeichen ist, dass er Wasser zu Wein macht auf einer Hochzeit in Kana in Galiläa. Ohne Kommentar. Das heißt, meiner Meinung nach liegt da schon eine tiefere Bedeutung drin. Erst recht, wenn wir Matthäus 22 lesen, da redet Jesus nämlich selbst über so ein königliches Hochzeitmahl. Da sagt er, König heiratet und lädt seine ganzen Freunde ein. Und die ganzen Freunde haben aber alle irgendwas Besseres zu tun oder irgendeinen Grund nicht zu kommen und kommt niemand. Und deswegen sagt der König, wird zornig und sagt, dann lade ich halt alle möglichen Leute von der Straße ein. Dann lade ich halt irgendjemand ein, der draußen so rumläuft. Und die Leute kommen dann auch. Und diese Stelle kann man sehr stark eben genau auf das deuten, dass die Juden eigentlich das Volk waren, für was Jesus zu seiner Hochzeit gekommen ist. Die ihn aber verstoßen haben am Kreuz. Und er deswegen für alle Leute jetzt da ist und alle von der Straße holt, uns, die wir irgendwo auf der Straße sitzen, dazu holt. Deswegen die Hochzeit mit denen, mit uns. Und natürlich sind Juden auch weiterhin eingeladen und so, aber wenn man der Geschichte guckt, ist es eben genauso passiert, dass am Ende nicht die, die eigentlich zur Hochzeit eingeladen waren, die waren, die auf dem Fest waren, sondern die meisten waren solche Straßenköter wie wir. Ja, also aus Sicht der damaligen Zeit. Genau. Und jetzt aber mal zum Eigentlichen. Zu diesem Weinwunder. Ich habe hier mal so einen Boxbeutel mitgebracht. Das ist ja so das Zentrum, ne? Und das ist auch so eine übelst bekannte Geschichte. Die kennen selbst irgendwelche Sufis in Norddeutschland in den 80er Jahren. Die ist echt super bekannt. Und es ist auch krass, was da passiert. Deswegen habe ich diesen letzten Punkt genannt. Die Hochzeit mit denen, aber so. Also eine gewaltige Hochzeit, ein gewaltiges Wunder. Ich habe das mal so berechnet. So 0,7er Flasche, das ist jetzt 0,75er. 0,7 Flasche schaffe ich gut mit 2, 3 Freunden an einem Abend. Das ist okay, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig. Dann hochgerechnet hätte er jetzt 7 Liter, wären das 10 Flaschen gewesen. Und er hat aber 600 Liter Wasser umgewandelt. Das heißt, wir haben am Ende so viele Weinflaschen. Ja, also 857 Wein, 0,7er Weinflaschen hat Jesus da von einem Moment auf den anderen produziert. Und man fragt sich so, wer soll das trinken? Vor allem hatten die das ja in so großen Krügen, das heißt, es war offen. Keine Ahnung, ob die es danach wegkippen mussten. Gut, die Hochzeiten gingen auch damals meistens ein bisschen länger, ne? Ein paar Tage, eine Woche. Aber trotzdem, also das ist ja völlig übertrieben. Also das ist so ein krasses Wunder. Na, so ein unrealistisches Wunder auch irgendwie, wenn man sich denkt, ja, also, wenn wir ehrlich sind, geht natürlich nicht, aber scheinbar geht es ja doch irgendwie für Jesus. Und er macht es als sein erstes Zeichen, als sein erstes von im Johannesevangelium 7 Zeichen, weil 2 Kapitel später ist er genau wieder am gleichen Ort und dort heilt er dann zum Beispiel den Sohn eines königlichen Beamten. Noch eine kurze Zeit später heilt er einen 38 Jahre gelähmten Mann. Noch wieder kurze Zeit später sein nächstes Zeichen, wo er 5000 Menschen satt macht. Wieder etwas später, wo er auf dem Wasser läuft. Und dann heilt er noch einen Blindgeborenen, gibt ihm sein Augenlicht wieder. Und dann erweckt er Lazarus wieder von den Toten, nachdem er 4 Tage tot war. Das sind die ganzen kleinen, oder kleinen, ich sag jetzt kleinen Zeichen, Riesenzeichen, die Jesus getan hat. die für sich sprechen. Und zu denen Jesus natürlich auch immer wieder Sachen gesagt hat. Aber die in dem Sinne auch nur so eine Andeutung waren. Also wir haben ja hier vor uns gelesen in Vers 11, er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, mit diesen Zeichen hat Jesus auch seine Herrlichkeit offenbart, hat ein Stück von dem gezeigt, wie er ist. Und trotzdem sagt er zu seiner Mutter vorher, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und mit dieser Stunde, das sagt er immer wieder in dem Evangelium, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder sie konnten ihn nicht fassen, die wollten ihn festnehmen an einer anderen Stelle, steht da, seine Stunde war aber noch nicht gekommen, deswegen ging es nicht. Und in Kapitel 12 sagt er aber dann, dass seine Stunde gekommen ist. Warte mal kurz hier. Da sagt er, dass seine Stunde gekommen ist. Und die Stelle möchte ich ganz kurz vorlesen. Genau, Johannes Kapitel 12, 27 bis 28. Da betet er zu Gott und sagt, meine Seele ist voller Angst. Soll ich da sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn jetzt ist die Stunde da. Jetzt geschieht, wofür ich gekommen bin. Ich sage vielmehr, Vater, offenbare jetzt die Herrlichkeit, für die dein Name steht. Da ertönte vom Himmel eine Stimme. Ich habe sie schon offenbart und werde sie wieder offenbaren. Ich lese es nochmal vor. Meine Seele ist voller Angst. Soll ich da sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn jetzt ist die Stunde da. Jetzt geschieht, wofür ich gekommen bin. Ich sage vielmehr, Vater, offenbare jetzt die Herrlichkeit, für die dein Name steht. Und da ertönte vom Himmel her eine Stimme, ich habe sie schon offenbart und werde sie wieder offenbaren. Das heißt, diese Herrlichkeit, die hier offenbart wird, die hier sichtbar wird, das ist nur der Anfang von einer Reihe von Zeichen, die immer wieder kommen, die immer wieder ein Stück offenbaren, ein Stück sichtbar machen, was aber alles nur so ein, wie ich vor uns gesagt habe, ein kleines Wunder ist, ein kleines Zeichen, was in dieser Stunde dann tatsächlich sichtbar wird. Und diese Stunde ist die Sterbestunde von Jesus am Kreuz. Und dieser Bezug von dem Weinwunder, über was wir heute reden, und dem Kreuz ist übelst stark. Zum Beispiel ist es so, dass nur hier bei dem Weinwunder Jesus mit seiner Mutter redet. Und das nächste Mal, dass Johannes Evangelium wieder mit seiner Mutter redet, ist am Kreuz, als er ihr sagt, Frau, kümmere dich um Johannes, das ist jetzt dein Sohn, und Johannes, kümmere dich um meine Mutter, das ist jetzt deine Mutter. Oder auch eine andere Parallele ist, dass hier Jesus Wasser zu Wein macht und dass dort am Kreuz Wasser und Blut aus seiner Wunde rauskommt. Und das ist für uns heute, die wir nicht in diesem Symbolischen drin sind, so, ja, okay, toll, ist halt ein Zufall. Aber für die damalige Kultur, die in dieser Symbolik gelebt haben, ist der Bezug ganz klar da. Das heißt, diese Ehe, dieser Bräutigam, das über den hier das erste Mal die Rede ist und sich das dann die ganze Zeit entfaltet, hier dieses Weinwunder, diese kleine Herrlichkeit, die da gezeigt wird, die für uns schon riesig ist, ist sozusagen das Eheversprechen an uns. Jesus sagt, ich will dich heiraten, ich will euch heiraten. Und ich nehme es auch ernst, ich meine es auch ernst. Deswegen diese ganzen riesen, riesen Menge an Wein. Und diese Stunde am Kreuz, wo seine Herrlichkeit dann vollkommen gezeigt wird, ist der Ehebund, der mit uns geschlossen wird, ist das Standesamt, wo Jesus mit Blut unterschreibt, dass er uns wirklich als seine Braut, uns als Gemeinschaft, nicht dich allein, nicht mich allein, sondern uns als Gemeinschaft so krass liebt. Und ich möchte euch eigentlich drei Sachen mitgeben, wo wir uns hinterfragen sollten, glaube ich, wie wir das sehen. Die erste Sache ist, was macht das mit unseren, also nicht mit meinen, aber ich sage jetzt mal generell, mit unseren Ehen, dass Jesus so ein Verhältnis zu seiner Braut hat. Paulus selbst vergleicht es ja auch, diese Ehe zwischen Jesus und seiner Braut, der Gemeinde, und den Ehen, die wir normal haben. In was stellt das für ein Verhältnis von uns Männern zu den Frauen und von den Frauen zu den Männern? was Gott für ein Verhältnis zu seiner Braut hat. Das zweite ist, was macht es mit uns als Gemeinde, die wir jetzt hier sitzen, sozusagen als seine symbolische Braut, dass wir so krass geliebt werden von Jesus? Rüttelt das noch irgendwas in uns oder sind wir so, ja, Brautsymbolik, irgendwas? Macht es noch was mit uns, dass unser Ehevertrag am Kreuz mit einem schrecklichen Tod unterschrieben wurde? Und das dritte ist, was wir jetzt auch gleich wieder tun werden und was wir nächste Woche nochmal ausgedehnt tun, was macht es mit unserer Anbetung, wenn wir diese Herrlichkeit sehen? Wenn wir diese Herrlichkeit ein bisschen sehen, wie hier bei diesem Wunder, oder wenn wir diese Herrlichkeit grandios sehen am Kreuz mit diesem Riesenwunder? Genau, nächste Woche wollen wir ausgelassen nochmal diesen Gott feiern und ihm danken für dieses Fest, für dieses Hochzeitsfest. Und jetzt möchten wir das auch noch kurz tun. Amen.